Also ich sag's ganz ehrlich, nach 8 Monaten Mama-Dasein will ich einfach mal wieder richtig schlafen. Mein Baby schläft jetzt endlich in seinem eigenen Bett. Das ist für mich ein Riesenmeilenstein. Und für mich muss das erste eigene Bettchen irgendwie was ganz Besonderes sein. Es soll besonders gut sein und auch gemütlich sein. Und vor allem das Matratzenthema ist mir super wichtig, weil man will ja nicht, dass das Gesichtchen in die Matratze sinkt. Die Qualität muss top sein und alle Mamas da draußen, ihr wisst, worüber ich spreche. Und deswegen freue ich mich auch so über unsere Emma-Kooperation, weil Emma hat wirklich Top-Matratzen. Und deswegen schläft meine Kleine jetzt auch auf einer Emma Classic Kindermatratze. Übrigens auch Testsieger bei Stiftung Warentest. Die ist richtig schön weich, aber trotzdem stabil und perfekt für die kleinen Körper. Und dann habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon. Also habe ich mir den Emma Elite Air Grid Topper gegönnt, weil ganz ehrlich, wenn man schon so selten durchschläft, dann soll es wenigstens richtig bequem sein.
Freddy, ich kann es so nachvollziehen. Auch ohne Kind ist für mich mein Schlaf mir absolut heilig. Also wenn da irgendwas dazwischen kommt, werde ich richtig sauer. Ich habe deswegen meine Emma-Matratze schon seit wirklich einigen Jahren jetzt. Ich glaube, es sind fast 4 und ich würde sie nie wieder hergeben, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt aber was Neues geholt, die Emma-Gewichtsdecke. Und ich hätte nie gedacht, dass eine Decke, eine einfache Decke, so einen Unterschied macht. Die ist super weich, atmungsaktiv und das klingt jetzt total komisch, aber die beruhigt mich irgendwie. Also die bringt mich so runter. Ich schlafe wirklich schneller ein und dann auch wirklich wie ein Stein. Und gerade jetzt im Herbst, wenn alles ein bisschen langsamer wird, ist das perfekt.
Das ist verrückt, oder? Dass Schlaf auf einmal so ein Thema ist, vor allem guter Schlaf. Da habe ich früher nie so bewusst drüber nachgedacht. Und dabei ist es ja einfach total essentiell, ne? Für unsere Energie, unsere Stimmung, tatsächlich auch, wie wir am nächsten Tag mit Stress umgehen. Und wenn man das einmal gemerkt hat, was das für einen Unterschied machen kann, zum Beispiel so eine Gewichtsdecke oder so eine gute Matratze, dann will man einfach nie wieder schlecht schlafen und kann nicht drauf verzichten oder möchte nicht drauf verzichten. Und ich finde es besonders cool, dass Emma zum Beispiel wirklich alles abdeckt. Dort findet ihr Matratzen, Decken, Kissen, Betten. Also ganz egal, was ihr zum Thema Schlaf braucht, bei Emma findet ihr das.
Und ihr müsst für super Rabatte auch nicht bis zum Black Friday warten, denn bei Emma läuft jetzt schon der Black Week Sale. Das heißt, bis zu 50% Rabatt auf richtig viele Produkte und mit unserem Code SECRETS, alles groß geschrieben, gibt's dann nochmal 5% extra on top. Also wer jetzt eh schon überlegt hat, sich was Neues fürs Schlafzimmer zu holen, let's go!
Und mein Tipp, probiert wirklich unbedingt die Elite Air Grid Matratze oder eben den Topper. Die haben so eine Art Gel-Wabensystem, davon haben wir euch auch schon mal erzählt. Und dieses Wabensystem passt sich dem Körper einfach ganz flexibel an. Und wie ihr mittlerweile vielleicht auch wisst, ich bin ein kleiner Schwitzer im Schlaf. Und mit diesem Topper und mit dieser Matratze bleibt halt alles super luftig und das ist mega angenehm.
Und das Allerbeste, ihr könnt wirklich alles ganz in Ruhe testen. 100 Nächte habt ihr Probe schlafen. Es gibt kostenlosen Versand, eine kostenlose Rückgabe, falls es doch nicht passt. Also wirklich null Risiko. Aber ich sag es euch, wenn man einmal so gut schläft, dann will man das gar nicht mehr hergeben.
Also gönnt euch guten Schlaf. Gerade jetzt, wo es draußen dunkel wird und man sich eh mehr zu Hause einkuschelt, ist das doch das Schönste, was man sich selber schenken kann. Der Black Week Sale mit bis zu 50% Rabatt läuft noch bis zum 4. Dezember. Und wie Nina schon sagte, mit dem Code SECRETS, alles groß geschrieben, spart ihr nochmal 5% extra. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes oder in unserem Linktree. Und jetzt ganz viel Spaß mit unserer Podcast-Folge. Es ist der 11. Oktober 1987, ein Sonntagmorgen im Genfer Hotel Beau Rivage. Ein Zimmer der Luxusklasse, Vorhänge halb geschlossen, eine Wanne, das Wasser längst kalt. In ihr ein Mann, bekleidet mit Hemd und Unterwäsche, tot. Auf dem Beistelltisch Tabletten, ein Glas Wasser, eine geöffnete Bibel. Der Name des Mannes, Uwe Barschel. CDU-Politiker, gerade erst zurückgetreten, vor wenigen Tagen noch Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Nur 9 Tage zuvor hatte er der Presse noch sein Ehrenwort gegeben, jene Worte, die bald zu einem der berühmtesten Sätze der deutschen Nachkriegspolitik werden sollten. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind, sagte er. Aber eben diese Vorwürfe waren nicht haltlos. Und was als politischer Skandal begann, endete in einem der mysteriösesten Todesfälle der Bundesrepublik. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer etwas anderen Folge von Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Und ja, warum machen wir diese Folge? Das ist jetzt, glaube ich, an dieser Stelle selten so passend wie heute bei dieser Folge, weil es, wie du schon sagst, gar nicht so so typisch für uns ist. Aber Friede und ich haben beide vorher in der Vorbereitung gesagt, geiler Fall, super spannend, ja, endlich mal was anderes. Und tatsächlich geht der Dank raus an einige da draußen von euch, die nämlich sich genau dieses Thema gewünscht haben. Und es stand ganz lange auf unserer berühmt-berüchtigten Themenliste. Und dann haben wir jetzt gedacht, es ist Oktober, das ist alles vor Ewigkeiten gefühlt, also bevor Friede und ich auf die Welt kamen überhaupt, ist das alles passiert. Aber wir tauchen jetzt einmal ein in das Leben von Uwe Barschel, in den sogenannten Waterkant-Skandal, in die Waterkant-Affäre. Und ja, lasst euch mitnehmen, es ist nämlich wirklich super spannend.
Ja, absolut, unser erster Polit-Krimi. Sehr, sehr spannende Geschichte. Also Uwe Ulrich Barschel wird am 13. Mai 1944 geboren in Klinike, Nordbahn. Naja, und in der Zeit 1944 ist natürlich noch im Krieg und im damaligen Deutschen Reich. Er wächst als Flüchtlingskind auf, ist halbwaise und wird bei den Großeltern an der Kieler Förde erzogen. Dieses frühe Aufwachsen in Unruhe, in einer Republik im Wiederaufbau später auch und mit dem Eindruck von ganz vielen Umbrüchen wird später in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen und Uwe Barschel natürlich auch prägen. Schon als Jugendlicher ist er sehr ehrgeizig, diszipliniert und schon fast getrieben. Er studiert Jura, arbeitet zielstrebig, baut sich ein Netzwerk auf. Und er wird mit gerade einmal 38 Jahren Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und damit auch der jüngste Ministerpräsident Deutschlands. Uwe Barschel ist rhetorisch brillant, er ist selbstbewusst, er ist modern und er erscheint als Teil einer neuen Generation und ist nicht so eingelullt im alten Parteiapparat. Und in einem Land wie Schleswig-Holstein, das oft als Peripherie der Republik wahrgenommen wurde, bot sich eben für Uwe Barschel die Chance für einen starken Auftritt. Er nutzte ganz geschickt sein Image, sauber, effizient, führungsstark. Und dieses Bild gab oder sollte den Wählern damals Sicherheit geben in politischen, sehr unsicheren Zeiten. Weil, um zu verstehen, wie Uwe Barschel in der Politik steil aufsteigen konnte, müssen wir einen Blick auf das Deutschland dieser Zeit werfen. 1982 markiert eine Zäsur in der Bundespolitik. Am 1. Oktober wurde Helmut Kohl, CDU, durch ein konstruktives Misstrauensvotum Kanzler der Bundesrepublik. Wirtschaftlich steckte das Land in der Krise, Arbeitslosigkeit stieg, Strukturwandel machten viele zu schaffen. Politisch hieß das, viele wählten Stabilität, Effizienz. Die wollten jemanden fürs Große haben, weniger Ideologie und einfach mehr Resultate. Also wir wollten ins Machen kommen, die Leute. Und in diesem Klima erschien jemand wie Uwe Barschel mit seinem ambitionierten jüngeren Profil einfach genau richtig. Wie schon gesagt, er wirkte modern, verlässlich, hochintelligent und er passte eben perfekt in diese Zeit. Der dynamische, kontrollierte Typ. Und er war eben ein Politiker, der sich nicht mit großen Gesten aufhielt, sondern er war ein Stratege und er war präzise. Und ich kann verstehen, dass das genau das war, was die Leute in dieser Zeit suchten. Und er war in der CDU das Aushängeschild einer neuen Generation und er versprach Effizienz, Verantwortung und Leistung. Uwe Barschel steht in der Zeit für Moral und Disziplin und er nennt das seine politische Hygiene. Der Spiegel schrieb 1987 über Uwe Barschel: Barschel ist der Typus des Saubermanns, der glaubt, Politik sei ein klinisch reines Geschäft, ohne Fehler, ohne Makel. Was übrigens sehr ironisch und sein wird wegen dem, was wir hier in dieser Folge besprechen. Also merkt euch dieses Zitat gerne, dass er ein Saubermann sein soll, ohne Fehler und ohne Makel, weil das wird sich als falsch herausstellen. Privat war er verheiratet mit Freya Barschel und war Vater von 4 Kindern. In der Öffentlichkeit wirkte sein Leben sehr stabil, doch es gab auch damals schon Hinweise, die darauf hindeuteten, dass hinter der Fassade vieles in Bewegung war und vieles am Bröckeln war. Es gab ein Ereignis in seinem Leben, das sehr wahrscheinlich sehr viel verändert hat und es würde aber auch bei jedem sehr viel verändern. Im Mai 1987 stürzte er bei einem Flugzeugunfall ab. Uwe Barschel überlebte bei diesem Unfall mit einer Cessna. Der Pilot und der Co-Pilot starben aber. Er war schwer verletzt und stand natürlich unter Schock. Und diese Ereignisse machten klar, dass dieser Mann, oder es wirkte sich dann später so heraus, dass dieser Mann, der nach außen immer total souverän wirkte, danach innerlich ziemlich angeschlagen war. Er stand nicht nur politisch unter Druck, sondern er hatte dann auch nach diesem Flugzeugunfall mit Angstzuständen zu kämpfen und stand auch immer mehr gesundheitlich oder beziehungsweise seine Gesundheit war danach auch immer mehr belastet. Er hat aber versucht, weil er ja der Saubermann war und Mr. Perfect, sage ich jetzt mal, hat er versucht, diese Verletzung, diesen Schock und diese psychische Belastung, die er vielleicht auch durch diesen Flugzeugunfall hatte, nie öffentlich zu zeigen. Aber medizinische Dokumente und Recherchen der Staatsanwaltschaft ergaben später, dass Barschel eine große Menge an starken Beruhigungsmitteln nahm, und zwar Tavor. Nina, kennst du das? Ich kenne das gar nicht. Davor noch nicht.
Hm? Ich kenne das, aber nicht vom selber nehmen, sondern tatsächlich von... Oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, warum mir das was sagt. Ich glaube, eine Freundin von mir ballert sich das immer, weil sie so Flugangst hat.
Ja, das kann ganz sehr gut sein, weil nämlich, das ist ein Angstlöser. Und er hat da große Mengen vorgenommen, halt eben um seine Angstzustände in den Griff zu bekommen. Also kann das gut sein mit der Flugangst. Mhm. Es kann natürlich nur irgendwann, wenn du es einfach zu viel nimmst, zu Problemen führen. Ne? Und ehemalige Weggefährten berichten dann auch, dass er dann in dieser Zeit seit Monaten kaum geschlafen habe. Er sei fahrig geworden, dünnhäutig geworden und zugleich immer kontrollierter. Und einer seiner Mitarbeiter sagte dann später, er war wie elektrisiert, als würde er ahnen, dass die Mehrheit irgendwann baden ging. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass dieser Mann, der sich ein so perfektes Image aufgebaut hat, dass das halt eben anfängt zu bröckeln und er das eigentlich innerlich auch schon sehr viel früher gemerkt hat. Es entsteht das Bild eines Mannes, das wollte ich auf jeden Fall jetzt zeichnen, der, so scheint es, alles im Griff hatte oder haben wollte und langsam aber sicher in seiner Karriere die Kontrolle verlor. Er sprach von Sauberkeit oder er versprach Sauberkeit. Er wollte eigentlich alles richtig machen, doch er lebte in einem System, beziehungsweise er lebte das System, das immer schmutziger wurde. Und das ist ein System, wie Nina uns erzählen wird, was bald ja ihm um die Ohren fliegen wird und auch zusammenbrechen wird.
Ja, tatsächlich, ich musste da ja einmal jetzt richtig reintauchen, weil ich, wie ich eben schon gesagt habe, das ja gar nicht zu unserer Zeit war. Das heißt, Friedi und ich, das darf man hier nicht vergessen an dieser Stelle, wir das ja damals alles gar nicht mitbekommen konnten. So, und als ich jetzt eben mich um den Skandal gekümmert habe und seinen Tod, habe ich wirklich gedacht, Wahnsinn, das ist wirklich wie ein Film.
Mhm.
Und mein kleiner Teaser, Friedi, es wird jetzt wirklich richtig, richtig spannend.
Geil.
Also, wir beginnen mit der Barschel, sogenannten Barschel-Pfeiffer-Affäre, oder sie wird auch als Watergate-Skandal bezeichnet. Sie ist einer der größten politischen Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das hast du ja auch schon so sinngemäß gesagt. Ich habe das mal chronologisch für uns alle, also auch für mich vor allem, aber für euch da draußen und für Friedi, etwas aufgedröselt, da man sonst echt schnell den Überblick verlieren kann und vor allem auch, damit wir alle den Kontext, den gleichen Kontext haben. Also Uwe Barschel, zu dieser Zeit dann eben amtierender CDU-Ministerpräsident, steht 1987 im Wahlkampf in Schleswig-Holstein seinem wichtigsten Gegner Björn Engholm von der SPD gegenüber. Spitzenkandidat, völlig unterschätzt und irgendwie merkt man schon währenddessen, oh, wir haben den unterschätzt, da müssen wir vielleicht was tun. So, der Landtagswahlkampf ist in vollem Gange und die CDU befürchtet tatsächlich, dass sie ihre Mehrheit verlieren. Und das ist etwas, was seit 1950 nicht mehr passiert ist. Die regieren seitdem und das war natürlich nicht so geil. Man fand es nicht toll und hat sich dann im Hintergrund etwas überlegt. So, wichtig ist eine Person, die schon am 2. Dezember 1986 dazu kam, nämlich der Journalist Rainer Pfeiffer. Er wechselt vom Axel Springer Verlag, Side Note, dazu gehört auch die Bild zum Beispiel, in die Staatskanzlei von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel. Offiziell ist er als Medienreferent eingestellt. Wie sich später herausstellen sollte, hat er auch ein paar andere Dinge erledigt. Dazu kommen wir aber jetzt tatsächlich, wir tauchen ein. Also, 12. September 1987. Es ist ein Tag vor Landtagswahl in Schleswig-Holstein. An diesem Tag enthüllt der Spiegel die Politaffäre, die halt eben später die Watergate-Affäre genannt wird. Uwe Barschel sitzt an diesem Tag mit Journalisten beim Kaffee auf einem idyllischen Gut auf dem Land in Schleswig-Holstein. Barschel will in entspannter Atmosphäre einen langen und harten Wahlkampf ausklingen lassen. Während auf diesem Gut alles noch ruhig ist und entspannt, schlägt in Hamburg eine Meldung sehr, sehr große Wellen, die da lautet: Barschels schmutzige Tricks. So lautet nämlich die Spiegel-Titelgeschichte von dem folgenden Montag. Der NDR berichtet gegen 15 Uhr an dem Sonntag dann schon zuerst von den darin beschriebenen Vorwürfen. CDU-Mann Barschel habe mit einer Verleumdungs- und Bespitzelungskampagne seinem politischen Gegner Björn Engholm, wir erinnern uns, der Konkurrent, schaden wollen. Barschels engster Vertrauter und Mediensprecher Rainer Pfeiffer wird beschuldigt, Björn Engholm massiv ausspioniert zu haben und mit Rufmordkampagnen zu bekämpfen. Und das schon seit Anfang des Jahres oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Anstifter Pfeiffers, der dann nämlich an den Spiegel auch herangetreten ist und alles erzählt hat, soll eben Barschel gewesen sein. Mhm. Unter anderem wird den Männern vorgeworfen, beziehungsweise Pfeiffer in dem Fall erstmal in dem Artikel, dass er Engholm von Detektiven hat beschatten lassen. Ziel war es da, etwaige homosexuelle Neigungen oder außereheliche sexuelle Ausschweifungen von Engholm aufzudecken. Außerdem reicht Pfeiffer eine anonyme Klage wegen Steuerhinterziehung ein. Also die haben dem sozusagen einfach angedichtet, dass der Steuerhinterziehung begangen haben soll. Engholms Akte, Steuerakte, wird dann geprüft, aber für korrekt befunden. Außerdem gab es Anrufe Pfeiffers bei Engholm zu Hause, in denen Pfeiffer sich als Arzt Dr. Wagner ausgegeben haben soll und den Politiker mit der Behauptung konfrontiert haben soll, er habe Hinweise auf dessen angebliche AIDS-Erkrankung.
Das ist ja völlig also, krank.
Ja, komplett. Also ihr merkt schon, und das sind jetzt nur gerade hier ein paar Beispiele, es gab auch weitere Desinformationskampagnen, die dann in den Medien gestreut wurden, einfach um das Image irgendwie von Engholm zu schädigen. Mhm. Und ihr merkt schon, es ist natürlich krasser Rufmord einfach, ne? Also die haben dem ja krass geschadet mit all dem, was sie da in die Welt gestreut haben. Mit diesem Ziel halt einfach den irgendwie runter zu degradieren, damit sie die Wahl gewinnen. Also, ich kann es nicht nachvollziehen, aber okay. Menschen in gewissen Positionen machen komische Dinge. Es besteht dann eben der Verdacht, dass Barschel von all diesen Aktionen wusste und sie zumindest tolerierte, wenn nicht sogar angestiftet hat. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen, um eben seine politische Macht zu sichern. Sein Team natürlich im Schatten agiert. Pfeiffer hat dann auch Abhörwanzen einbauen lassen, ne, damit die dann irgendwie entdeckt werden, um das der SPD dann anhängen zu können. Also komplett absurd. Die haben sich da, weiß ich nicht, was für Quatsch einfallen
also
lassen.
So, die haben sich bei sich Wanzen gemacht, damit, genau. damit dann so nach Motto, oh, die SPD hört uns ab.
Genau. Wahnsinn. Genau. Also Pfeiffer sollte in Barschels Telefon Wanzen einbauen, damit die dann, wenn die gefunden werden, sie das der SPD anlasten. Genau so. So. Ich habe mich natürlich gefragt, wie hat der Spiegel das alles überhaupt seinerzeit rausgefunden? Ne? Also die Recherchen begannen schon damals mit dem Verdacht auf illegale Überwachungs- und Rufmordaktionen gegen eben Engholm. Und schon vor der Landtagswahl gingen erste Hinweise und anonyme Informationen bei den Journalisten des Spiegel ein. Die haben dann eine unlautere Kampagne irgendwie aus dem Umfeld der CDU vermutet. Und eine Woche vor der Wahl beginnt dann eben die Enthüllung. Im Gespräch mit einem Spiegelredakteur hat dann Engholm von einigen gegen ihn gerichteten Maßnahmen berichtet, hat aber den Journalisten um Verschwiegenheit gebeten. Doch dann ein anderer SPD-Mann, Klaus Nilius, Pressesprecher der SPD-Landtagsfraktion, dann auch mit dem Spiegel gesprochen und berichtet von weiteren Aktionen gegen Engholm. Also da kam dann der zweite Zeuge quasi dazu. Und am 7. September, also 5 Tage dann eben, bevor die Bombe platzt, hat das Hamburger Nachrichtenmagazin dann den ersten Artikel schon irgendwie rausgebracht. Und da wird deswegen jetzt einmal hinhören, ich muss es auch erstmal verstehen oder habe mich gefragt, warum heißt das eigentlich Watergate-Skandal?
Ja.
Das ist in Anlehnung an den berühmten Watergate-Skandal um Richard Nixon im US-Wahlsystem und deswegen haben die das daran angelehnt. Watergate dann eben wegen Hamburg bzw. Schleswig-Holstein, hoher Norden. Daher kommt das halt, also in Bezug dessen. Und man weiß zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts über Rainer Pfeiffers Aktivitäten, aber das ändert sich schnell. Nämlich am 9. September hat dann Pfeiffer, habe ich ja eben schon gesagt, ausgepackt. Also der hat sich selber beim Spiegel dann auch hingesetzt und erzählt. Und
aber warum? Warum hat er ausgepackt? Was war seine Motivation?
Der hat vermutet man, weil er Geld bekommen hat. Also er hat dann wirklich unter Eid der staatlichen Versicherung eben über all diese illegalen Aktivitäten gegen Engholm ausgepackt, hat Beweismittel, irgendwie, das war eine handschriftliche Notiz von Barschel oder mehrere, halt eben vorgelegt, dann eben so Aufforderungen standen, was er alles machen sollte und so. Und hat dafür 165.000 Mark bekommen. Aber natürlich, obwohl man Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatte, ist ja klar, sind trotzdem Details dieser Titelgeschichte durchgesickert und werden halt eben dann am Vortag der Wahl bundesweit bekannt. Mhm. Am Ende musste der Spiegel sich, zwar obwohl sie das aufgedeckt haben und tatsächlich da super Leistung geleistet haben, ist trotzdem natürlich, hatten die so ein bisschen den Vorwurf, dass sie Einfluss auf die Wahlen genommen haben, beziehungsweise auf den Ausgang der Wahlen, ne, weil es halt einen Tag vorher geleakt wurde. Und es wurde auch kritisch angemerkt, dass sie eben Pfeiffers Aussagen teilweise ungeprüft einfach übernommen haben und dass sie ihm eben diese 165.000 Mark gezahlt haben, was natürlich irgendwie so konträr ist zur eigentlich journalistischen Unabhängigkeit, die man immer wahren sollte. Also möglich, dass das irgendwie alles so zusammenhängt und beeinflusst hat. Ich habe es ja eben schon gesagt, das kam alles raus einen Tag vor der Wahl. Die Folge, relativ logisch jetzt auch in der Schlussfolgerung, am 13. September 87, die CDU verliert die absolute Mehrheit. Sie kommen lediglich auf 42,6%. Eine neue Landesregierung kann dann erstmal nicht gebildet werden. Es kommt zu einem Patt im Landtag. Es gibt dann später eine neue Wahl am 8. Mai 1988, woraufhin die SPD mit 54,8% als Wahlsieger hervorgeht. Und am 31. Mai 88 wählt der Landtag dann eben Engholm zum Ministerpräsidenten. Wichtig an dieser Stelle, wir spulen kurz 5 Jahre vor, dann tritt er zurück. Das werde ich aber gleich nochmal erzählen. Also auch da läuft nicht alles wirklich rund. Wir müssen jetzt aber nochmal zurückspringen, weil wir befinden uns ja immer noch bei Barschel und seinem berühmten Ehrenwort, was jetzt kommt. Nämlich am 18. September 87. Er hat mit diesem berühmten Ehrenwort alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er erklärt auf einer Pressekonferenz, Zitat, über diese Ihnen gleich vorzulegenden eidesstattlichen Versicherungen hinaus gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Daraufhin kommen natürlich Zweifel an der Glaubwürdigkeit Pfeifers, also seines Medienreferenten, auf. In den folgenden Tagen erhärten dann Staatskanzlei-Mitarbeiter die Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten wiederum, also gegen Barschel. Es gibt dann natürlich, klar, öffentliche und politische Reaktionen. Trotz dieses Ehrenworts entfachte diese Affäre einen politischen Sturm, kann man wirklich sagen, der das Vertrauen vor allem in Barschel und aber auch seine Partei, die CDU, massiv erschütterte. Der Druck auf ihn steigt kontinuierlich und erheblich. Und daher hat er dann Ende September seinen Rücktritt zum 2. Oktober angekündigt. Auch einfach, weil der Koalitionspartner, die FDP, schon auf Abstand gegangen ist und so. Also man hat richtig gemerkt, da rumort es sehr. Und wenn er nicht zurücktritt, dann wird das verheerende Folgen auch für die komplette Partei haben. Einfach. Er ist dann zurückgetreten am 2. Oktober. Am 9. Oktober wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, um all diese Vorfälle aufzuklären. Im Zuge der Ermittlungen wird Barschel durch mehrere Zeugen schwer belastet. Im Abschlussbericht kommt der Ausschuss im Februar 1988, ein paar Monate also später, zu dem Ergebnis, dass Barschel von zahlreichen Aktivitäten Kenntnis hatte oder eine Mitwisserschaft zumindest wahrscheinlich sei. Gleichzeitig wird deutlich, dass mehrere SPD-Politiker seit längerem Informationen von Pfeifer bekommen hatten. Am 12. Oktober dann soll Barschel vor dem Untersuchungsausschuss aussagen und eben seine Sichtweise der Geschichte erzählen. Dazu kommt es aber nicht, niemals, denn nur einen Tag vorher, am 11. Oktober, wird er tot aufgefunden.
Das ist schon skurril, ne?
Mhm, absolut. Und jetzt halte ich fest, so wie die Art und Weise, wie er zu Tode kommt und was darauf passiert, es wird alles nur noch skurriler. Also wirklich, ich bin selbst komplett gefesselt von dieser Geschichte gerade wieder, merke ich. Also Leute, wir machen direkt weiter. Sein Tod. Auch hier habe ich eine Chronologie der Ereignisse erstmal runtergeschrieben, weil auch da ist es alles hin und her sonst. Also, wie gesagt, der 11. Oktober 1987, Barschel wird von einem Sternreporter tot in seinem Genfer Hotel Beau Rivage gefunden. Das hat Friedi ja eben eingangs auch. Er liegt in der Badewanne seines Hotelzimmers. Das Hotel seinerzeit ein Treffpunkt internationaler Waffenhändler. Barschel wiederum befand sich auf dem Rückflug von seinem Ferienort Gran Canaria. Die Todesursache wurde offiziell damals dann als Vergiftung durch Medikamente, eine Mischung verschiedener Pharmaka. Es gab keine offensichtlichen Spuren von Gewalt oder Fremdeinwirkung. Man fragte sich dann natürlich relativ schnell, war es Selbstmord? Wieso hat er dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen? War es Mord? Die Schweizer Polizei geht damals dann von einem Suizid aus, doch die Ermittler machen sehr, sehr viele Fehler tatsächlich, wie sich herausstellt. So funktioniert beispielsweise die Tatortkamera nicht richtig. Also es ist alles irgendwie nur so halb gar und es kommen ganz, ganz viele Zweifel auf. Auch die deutschen Behörden ermitteln, alle Anstrengungen führen aber zu keinem Ergebnis und so haben sie dann eben 1998, also rund 10 Jahre später, ihre Ermittlungen eingestellt. Unter welchen Umständen der CDU-Politiker wirklich ums Leben kam, bleibt bis heute ungeklärt. Mehrere Zeitzeugen haben natürlich im Laufe der Jahre Erklärungsversuche abgeliefert, die sich aber nie so wirklich erhärten ließen, weil auch Beweise einfach immer fehlten.
Mhm.
Später haben dann auch, natürlich haben sich die Analysemethoden und all das, wie man irgendwie ermittelt und Dinge rausfindet, natürlich über die Jahre verbessert und irgendwie weiterentwickelt, weswegen später auch, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, die Behörden wieder versucht haben, der Wahrheit ein bisschen näher zu kommen. Aber auch das bisher erfolglos tatsächlich, ne? Also das ist krass, ich werde da gleich nochmal richtig drauf eingehen. gesehen. Es gibt dann natürlich auch zahlreiche Theorien, was wirklich passiert ist. Und es wird super spannend noch. Man kann sich natürlich vorstellen, dass dann auch in der politischen Welt Deutschlands wieder ein Rumoren irgendwie war. Man war sich nicht so ganz sicher, warum ist der jetzt tot, ne? Also da gab es natürlich auch da richtig viele Theorien. So war es dann am 27. September 2007 tatsächlich, dass, also ihr merkt, wie lange sich das auch gezogen hat, ne? Nach der Jahrtausendwende ging das noch weiter. Da hat der Generalstaatsanwalt Schleswig-Holsteins, er hat Rex nochmal gewarnt, dass irgendwie, da gab es wieder zahlreiche Berichte von sehr einseitigen Mordspekulationen und es gäbe Indizien sowohl für Mord als auch für Selbstmord. Und am 8. Oktober in diesem Jahr hat dann die Bundesanwaltschaft die von der Familie Barschel vehement geforderte Aufnahme von Ermittlungen abgelehnt. Also es zog und zog und zog sich. Deswegen erwähne ich das nur, damit man einmal versteht, dass das war Jahre irgendwie weiterging, ne? 2012 war das dann im Juli, gab es ja neue Anhaltspunkte und deswegen meinte ich das, ne, also modernere Ermittlungsmöglichkeiten. Man hatte nämlich DNA-Spuren von mindestens zwei Personen auf Barschels Kleidungsstücken gefunden. Aber, so dann das Ergebnis, diese schwachen Mischspuren, Zitat, reichen nicht aus, um eben weitere Ermittlungen aufzunehmen.
Wahnsinn, dass man so dass man nach so vielen Jahren dann auch Spuren auf seinen Klamotten finden kann, ne?
Also ich finde alles faszinierend, tatsächlich.
Ja, vielleicht hätte es ja, wenn man sowas früher hätte machen können, vielleicht hätten ja dann die DNA-Spuren ausgereicht. Vielleicht hätte man dann, vielleicht wären sie dann eindeutiger gewesen, ne? Und so.
So, aber ich glaube, mega aufregend. Vor allem finde ich, ist das natürlich, gerade weil man es einfach nicht weiß und das bis heute so ungeklärt ist, ist natürlich ein Nährboden für, wir wissen es alle, für Spekulationen.
Mhm.
So habe ich mir die krassesten mal angeguckt. Also, die naheliegendste und einfachste Erklärung ist natürlich Suizid. Das ist auch die häufig diskutierteste Erklärung tatsächlich. Unterstützt natürlich durch die Erkenntnis, dass Barschel zu dieser Zeit massiv unter Druck stand. Es gab Hinweise darauf, dass Barschel sich zuvor in akute Angst- und Verzweiflungszustände versetzt hatte. Dafür spricht er auch wieder seine Medikamenteneinnahme jeden Tag. Also, dass das das nur befördert hat. Einige spekulierten, dass er sich damals dann in einer extremen psychosozialen Krise befand, ausgelöst natürlich durch diesen Skandal. Dann soll es Ehestreitigkeiten gegeben haben und einfach dieser Druck, der von außen und von seiner Partei auf ihm lastete, dass er das einfach nicht mehr ausgehalten haben soll.
Ja, ich frage mich auch gerade, vielleicht müssen wir nochmal auf diesen Flugzeugabsturz zu sprechen kommen, weil ist dieser Druck oder ist diese Nervosität und diese Angstzustände wirklich durch den Skandal, ne, über den Watergate-Skandal gekommen oder vielleicht auch durch den Flugzeugabsturz, der ja nur wenige Wochen vorher war. Ne? Der war ja am 31. Mai 1987. Mhm. Und ich möchte einfach nur noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, das passt jetzt ganz gut rein. Weil da gibt es nämlich auch noch mal, naja, gewisse Zweifel. Ja. Also am 31. Mai 1987, bevor das Ganze losging, bevor der ganze Skandal los oder ausbrach, sag ich mal, stürzte ja Barschel mit dieser Cessna ab. Der Pilot, sagte ich ja, und der Co-Pilot starben. Er überlebte ja schwer verletzt mit einer Platzwunde am Kopf und mehreren Brüchen und natürlich ein absoluter Schockzustand. Damals erklärten die Ermittler, die offizielle Erklärung war damals, dass es ein Pilotenfehler war. Also falsche Geschwindigkeit und ein missglückter Landeanflug bei starkem Seitenwind. Aber auch damals gab es schon Zweifel und Vermutungen. Und zwar haben Zeitzeugen, das finde ich echt spannend, Zeitzeugen haben berichtet, dass Barschel vor dem Flug schon nervös und angespannt wirkte. Gut, warum er angespannt wirkte, kann natürlich sein wegen der Politik, wegen seinem Job, wegen privat, aber es kann natürlich auch sein, weil er in irgendwelchen Machenschaften verwickelt ist.
Oder aber ganz simpel, Freddy, der hatte einfach Flugangst. Also wissen wir das, ne?
Kann
dass
auch
der
sein.
Einfach, ich meine, und so eine Cessna ist natürlich auch so ein kleines, wackeliges Ding.
Oh, ich hab da auch immer Angst. Ich würde auch niemals mit denen fliegen, wenn ich ehrlich
bin. Einmal musste ich nach, weiß ich gar nicht mehr wohin, nach Leipzig oder so für die Arbeit und musste tatsächlich traurigerweise fliegen und das war auch so ein kleines Ding und ich habe wirklich gar keine Angst, ne, vor Fliegen. Ich liebe das eigentlich.
Ja.
Ich habe mir in die Hose gemacht. Und das war ja sogar noch eine Passagiermaschine, aber ein kleines Ding halt. Und dann kannst du dir ja nur vorstellen, also wenn du Flugangst hast, dann ist das, glaube ich, mit so einem kleinen Privatding Horror.
Ja, aber ich frage mich halt, ob die Flugangst vorher war oder ob die Flugangst ausgelöst worden ist, weil er quasi abgestürzt ist. Weißt du, was ich meine?
Das wissen wir nicht. Stimmt.
Mhm. Ne? Aber er war auf jeden Fall nervös und angespannt. Und es tauchten auch später Gerüchte auf, ob das der Absturz natürlich auch Sabotage oder ein Anschlag gewesen sein könnte. Möglicherweise als Warnung oder Einschüchterung. Und das würde ja auch zur Theorie sprechen, dass er ermordet wurde. Wir reden ja gleich wahrscheinlich noch darüber, wer oder was ihn eingeschüchtert hat, ne? Und warum das eine Warnung sein könnte. Deswegen erzähle ich das nämlich jetzt auch nochmal mit dem Flugzeugabsturz. Also es kann natürlich auch einfach sein, dass einfach schon im Mai er quasi eine Warnung bekommen hat, beziehungsweise man schon probiert hat, ihn umzubringen, er aber überlebt hat. Und in Geheimdienstkreisen wurde dann damals auch spekuliert, dass er zu viel über heikle politische oder nachrichtendienstliche Verbindung gewusst hat, etwa zum Iran-Kontraskandal oder illegalen Waffengeschäften. Und bei illegalen Waffengeschäften hat es mich gerade bei mir so geklingelt, weil wegen dem Hotel. Weil du ja meintest, dass sich da ja auch Waffenhändler treffen. Und deswegen streue ich das gerade nochmal ein mit dem Flug, weil das ist ja super, super spannend. Und gerade weil eben das Ganze passiert ist, bevor dieser Skandal losgebrochen ist. Und vielleicht war es ja irgendwie so eine Art Vorzeichen oder gar Teil einer größeren Kette von Ereignissen, die dann halt eben zu seinem mysteriösen Tod in Genf geführt haben.
Ja, tatsächlich macht es total Sinn, was du sagst, Fredi, wenn man jetzt den weiteren Theorien auch glauben mag. Weil genau das wird natürlich da auch angebracht. Ich mache jetzt mal weiter tatsächlich mit dem nächsten.
Ja.
Das ist genau das eigentlich im Prinzip, was jetzt kommt. Man hat dann später natürlich auch in Erwägung gezogen, dass Barschel mit Hilfe einer weiteren Person eben Suizid begangen hat, also Hilfe bekommen hat. Dieser Medikamentencocktail, an dem er nämlich gestorben ist, entspricht in weiten Teilen den Empfehlungen von Sterbehilfeorganisationen. Ein möglicher Sterbehilfe, hat man dann vermutet, könnte das Whiskyfläschchen ausgespült haben, das die Spurensicherung ausgeleert und gesäubert im Hotelzimmer gefunden hat. Aber für diese These hat man jetzt nicht unbedingt weitere Beweise gefunden.
Warte mal ganz kurz, die Whiskyflasche wurde ausgeleert und gesäubert?
Ja, also es gab ein kleines Whiskyfläschchen bei ihm im Hotelzimmer und die war sozusagen ausgeleert und gesäubert. Genau, hat man sie in seinem Hotelzimmer gefunden. Und da vermutet man eben, warum, also warum überhaupt, ne?
Ja.
Und da hat man gedacht, es könnte natürlich ein Sterbehelfer gemacht haben, der ihm das irgendwie eingeflößt hat und Spuren verschwinden lassen wollte, so.
Ja, aber das, finde ich, ist ja für einen Selbstmord schon ziemlich aufwendig. Findest du nicht?
Ja, natürlich.
Klingt doch für mich viel mehr nach einem Mord.
Ja. So, und da, das ist ein guter Stichpunkt, Mord. Warum dann Mord, ne? Also sehr, sehr viele tatsächlich bezweifeln den offiziellen Befund. Es gibt super viele Thesen zu Sachen wie politischer Mord, durch Geheimdienste, Auftragskiller und so weiter und so fort. Und hier kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, den Fredi eben schon angesprochen hatte. Barschel soll Verwicklungen gehabt haben, die nicht gerade ungefährlich waren. Verstrickung mit dem Mossad, der Stasi, Geheimbünden und Machtgruppen. Und die hatten eben oder hätten alle natürlich berechtigtes Interesse, dass sein Wissen über solche Machenschaften halt eben sie beseitigen wollen. Zum Beispiel, ein ehemaliger Mossad-Agent hat in seinem Buch, die da heißt Geheimakte Mossad, berichtet, dass der israelische Geheimdienst Barschel getötet habe. Bei der Operation Hannibal sei es um geheime Waffengeschäfte zwischen dem Iran und Israel gegangen, die über Schleswig-Holstein gelaufen seien. Barschel habe sich der Abwicklung von Geschäften widersetzen wollen. Gestützt wird diese These vom iranischen Staatspräsidenten, dem ehemaligen. Nach dessen Angaben sei Barschel im Iran in Waffengeschäfte mit dem Sohn von Khomeini involviert gewesen. Das ist die erste These, Iran, Israel, illegale Waffengeschäfte. Manche vermuten auch, dass der Bundesnachrichtendienst verwickelt sein soll, denn eine Spur führt zu Werner Maus. Der BND-Agent hatte vom 10. auf den 11. Oktober 87 auch ein Zimmer im Borivage angemietet. Allerdings verbrachte er nach eigenen Angaben nicht dort, sondern im Hotel Richmond seine Nacht. Maus gab an, sich wegen Verhandlungen im Zusammenhang mit einer Geiselnahme im Libanon in Genf aufgehalten zu haben. Ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt und mir so aktuelle Berichterstattung angeguckt. Es gibt zum Beispiel ein Gerichtsurteil. Ich kriege das jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen, weil wenn ich das jetzt hier auch noch gemacht hätte, den Rahmen gesprengt. Ein Gerichtsurteil, dass ein Bundesnachrichtendienstagent nicht mit dem Tod in Verbindung gebracht werden darf, offiziell. Also das wurde, ich vermute, dass es genau eben das ist, dass das Gericht entschieden hat, es gibt keine Beweise dafür und der halt eben geklagt hat, weil er immer wieder in Zusammenhang mit diesem Tod gebracht wurde. Ebenso zum Beispiel, fand ich auch super interessant, gab es eine Doku über Barschel, die irgendwann nicht mehr ausgestrahlt werden durfte. Also alles ist irgendwie weird.
Ja, es wird so für viele wird so zurückgehalten,
ja,
ne?
Also ich finde, das alles, jetzt kommt auch die nächste These, die ist nämlich genauso wild, auch spielte die Stasi eine Rolle. Ende der 80er, also 1980er Jahre, kamen Spekulationen nämlich auf, das Ministerium für Staatssicherheit der DDR habe etwas mit dem Tod zu tun. Auch hier gab es Hinweise auf eine Verstrickung in Waffen- und Embargo-Geschäfte, die aber nie bewiesen werden konnten. Fest steht hier lediglich, dass Barschel Reisen in die DDR unternommen hat und Kontakte zu Stasi-Mitarbeitern pflegte. Insbesondere hielt er sich häufig in Rostock und Warnemünde auf, wie seine Fahrer bestätigen. Und das war eben DDR-Gebiet damals, ne? Mhm. Aber auch das... Also, keine Ahnung, vielleicht jetzt naive Denke, aber ich könnte mir vorstellen, dass es seinerzeit damals eben zu Zeiten der DDR jetzt nicht ganz selten vorkam, dass Politiker irgendwie komische Kontakte in die DDR hatten.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war auch recht normal. Und ich glaube, ja, das mit den Waffenlieferungen und so, das ist halt, wenn man da halt drin verstrickt ist, ich weiß halt nicht, wie soll ich das sagen, ey? Ich glaube halt, dass in der Politik so viel hinter verschlossenen Türen läuft. So unglaublich viel, was wir uns nicht vorstellen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich so ganz normal ist in der Politik und gerade zu der Zeit, aber wir das alles nicht mitbekommen haben.
Richtig. Und auch weiterhin, auch heute nicht mitbekommen werden. Meinst du, wie viel da gemauschelt wird, reden wir nur von Spahns Maskendeal und so, weißt du? Also das sind ja alles Dinge, wo da könnte ich mich schon wieder vergessen, wenn ich drüber nachdenke. CIA, auch die darf nicht fehlen bei Verschwörungstheorien, ist ja klar. Die soll Angst gehabt haben vor Enthüllungen. Es gibt eine Aussage von einem südafrikanischen Waffenhändler, der da heißt Dirk Stoffberg. Und der hat 1994 die Spur auf eben die CIA geführt. Deren Direktor, der spätere US-amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates, habe Barschel laut Stoffberg in Genf treffen wollen. Dabei sei es um Barschels Drohung gegangen, Waffengeschäfte auffliegen zu lassen. Kurz bevor er eine eidesstattliche Erklärung abgeben wollte, beging Stoffberg nach offiziellen Angaben Selbstmord.
Ja, laber doch nicht. Als ob. Ja. Die wollten halt wahrscheinlich einen riesen Waffendeal an die Öffentlichkeit kommen lassen. Ja. Die wollten wahrscheinlich das alles mal rausbringen, was dann damals wo von wo nach wo Waffen verkauft worden sind, was natürlich die Öffentlichkeit niemals erfahren darf. Und das haben die dann mal eben kurz gesagt, nee, das wissen wir zu verhindern.
Richtig. Und irgendwie auch wieder komisch, bevor, also weißt du, du hast den einen Politiker, der irgendwie Scheiße am Stecken hat und wo man irgendwie vielleicht Angst haben könnte, dass im Zuge dessen weitere Skandale oder irgendwie Verbindungen von ihm aufgedeckt werden. Dann hast du eben diesen Waffenhändler, der eine eidesstattliche Erklärung abgeben möchte, kurz vorher stirbt. Und dazu kommt noch, es gab einen Lufthansa-Pilot, der zunächst bestätigt hatte, dass Robert Gates als Passagier nach Genf geflogen sei. Dann hat aber diese Aussage wieder... verweigert.
Weil er bedroht wurde.
Vielleicht.
Ja, und wer könnte denn so krasse Sachen machen? Das muss man sich auch mal überlegen. Wer hat denn die Macht, so viele Menschen zu bedrohen, Indizien, Beweise verschwinden zu lassen, Menschen verschwinden zu lassen? Das sind doch nur die Geheimdienste. Und ich glaube, so Mossad, CIA und der Bundesnachrichtendienst, ich glaube, das ist alles nicht so weit auseinander. Nee,
glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist alles ein Moloch, glaube ich, wenn man da mal richtig gräbt.
Ich finde das, ich habe mir letztens übrigens ein Interview angeguckt mit einem der Köpfe vom Bundesnachrichtendienst. Mhm. Da denkst du nicht, dass der Kopf ist, ne? Ein ganz unscheinbarer Typ, der einfach die krassesten Geheimnisse Deutschlands wahrt.
Wahnsinn. Das ist so krass, ne?
Ja, voll spannend. Ja. Und die haben halt, das ist halt deren Job, ist halt Geheimnisse zu wahren. Und die sind halt der Meinung, es gibt gewisse Dinge, die nicht an die Öffentlichkeit dürfen, aber die halt hinten im Hintergrund einfach die Politik lenken. Absolut. Zu 110%.
Na klar, das ist wirklich, es ist schrecklich eigentlich, ne? Dass die so Einfluss darauf haben. Ich finde das super spannend und ich glaube, genau das macht den Fall natürlich aus, macht ihn aber auch ebenso genauso gefährlich, sag ich mal, weil das so ein krasser Nährboden ist für eben solche Theorien, wenn man nicht weiß, was wirklich abgegangen ist und das nie richtig geklärt werden kann einfach, ne?
Ja, aber allein die Tatsache, dass das nie richtig geklärt werden kann, ist für mich schon das Gefühl, dass das von ganz oben, dass da jemand die Hand drauf hält und das verhindert, dass das aufgeklärt wird.
Ja, absolut. Es ist total krass. Ich muss einmal jetzt schnell, weil meine Gedanken sonst das nachher vergessen. Ich hatte ja eben schon angekündigt, dass Engholm, der wurde ja dann zum Ministerpräsidenten gewählt, ne? Mit SPD ist er dann wieder zurückgetreten, weil 5 Jahre eben später herauskam, dass Engholm entgegen früherer Beteuerung schon während des Wahlkampfes 1987 von den Machenschaften Pfeifers wusste. Also Engholm wusste, dass Pfeiffer ihn bespitzelt hat, dass die Rufmordkampagne gegen ihn bestand und so. Es ist alles komplett absurd, wenn man sich das mal überlegt. Dann gab es noch die sogenannte Schubladenaffäre, die möchte ich nur einmal hier kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Mhm. Das war dann 93, da ist der SPD-Sozialminister, hat zugegeben, dass er ungefähr 50.000 Mark an Pfeiffer gezahlt haben soll, die er gesammelt in einer Schublade zu Hause angespart haben will. Aus diesem Grund, weil er meint, er habe Pfeiffer helfen wollen, der nämlich arbeitslos sei, wo du dir denkst, SPD-Politiker, CDU, was geht da schon wieder ab? Selbst Parteifreunde haben dann auch an dieser Darstellung gezweifelt. Ist hier die Rede von irgendwie Schweigegeld letzten Endes, ne? Und so ist dann eben der Sozialminister der SPD dann auch zurückgetreten. Es gab einen weiteren Untersuchungsausschuss zur Aufklärung eben dieser Schubladenaffäre. Da sind dann wieder mehrere Politiker, vor allem von der SPD, die dann irgendwie auch zugeben, dass sie schon lange vor der Wahl von Pfeiffer als Drahtzieher gewusst haben wollen. Und so tritt halt eben dann Engholm zurück. Und dann gibt es noch einen zweiten Ausschuss von dieser Barschel-Affäre. Die hatten ja damals den ersten Ausschuss gegründet, wo er dann aussagen sollte und dann aber ja einen Tag vorher starb. Der zweite Ausschuss, der wurde eingesetzt, nachdem Engholm dann zurückgetreten ist. Und da haben sie dann auch Barschel nochmal nur eine Mitwisserschaft und die politische Verantwortung zur Last gelegt. Die Initiative der Schmutzkampagne sei von Pfeiffer ausgegangen, legt man dann fest. Aber wie ihr merkt, das ist jetzt alles, also ich könnte da natürlich noch Ewigkeiten drüber weiter, aber das ist jetzt für den einmal den groben Überblick dazu auch. Da war damals wahrscheinlich ebenso wie heute nicht anders, aber damals, was da alles abgegangen ist im Hintergrund, wer mit wem irgendwie verknüpft war und wer irgendwelche Deals geschlossen hat und irgendwelche Gelder gezahlt hat und sowas alles, da kommst du ja kaum noch hinterher.
Nee, das ist so. Also du hast den Uwe Barschel, der scheinbar zu viel wusste, vielleicht sogar bedroht wurde von Geheimdiensten, der aber dann gleichzeitig, um an die Macht zu kommen, Engholm bedroht hat beziehungsweise eine Schmutzkampagne gefahren hat gegen seinen größten Kontrahenten, um halt an die Macht zu gelangen. Und dann, das finde ich so krass, und dann, was ist, ich würde gerne wissen, und das ist so frustrierend, dass man das nicht weiß, was ist dann passiert, dass das dann so gekippt ist? War es wirklich der ganze Druck, dass dann alles aufgeflogen ist und man auf einmal gemerkt hat, ach, Uwe Barschel, du bist ja doch nicht der Saubermann, für den du dich ausgibst? Hat ihn das quasi ja in den Suizid getrieben? Oder waren es dann doch die Geheimdienste, die gesagt haben, nee, er weiß einfach zu viel, wir müssen diesen Mann zum Schweigen bringen? Und was ich dann auch so, ja, um jetzt also ein bisschen, was du gerade auch gesagt hast, zu Engholm zu kommen, was ich dann auch noch so erschütternd finde, ist, dass der Engholm sich ja dann als der politisch Saubere dargestellt hat, als das Opfer, so nach dem Motto, ja, die haben ja die Schmutzkampagne über mich gefahren. Und dass man dann herausfindet, wie du ja auch schon gerade gesagt hast, dass er ja selber Kontakt zu Pfeiffer hatte und den Kontakt gehalten hat und dass er diese ganzen Enthüllungen über Barschel ja selber taktisch genutzt hat. Also eigentlich genau einfach aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie der Barschel. Und dann selber so machtversessen ist, dass er auch solche Wege geht und ja wirklich über Leichen geht, sage ich jetzt mal, um an die Macht zu kommen. Das finde ich wirklich, da fehlen mir die Worte. Und da frage ich mich auch schon wieder, weißt du, ich denke auch eh immer, dass Politiker, man muss schon ein ganz spezieller Typ Mensch sein, um Politiker zu werden. Und ich finde es einfach erschütternd, wie viele in der Politik Dreck am Stecken haben. Und dass dann ja dann der Björn Engholm ja auch zurückgetreten ist am 3. Mai 1993 mit diesen Worten. Ich zitiere, ich habe Fehler gemacht, ich habe das Vertrauen der Menschen verletzt, finde ich halt auch einfach eine Lächerlichkeit. Also das zeigt ja überhaupt gar nicht das Ausmaß von dem, was die da wahrscheinlich auch abgezogen haben. Man kann,
weißt du, ja, hast du, ja, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, sag erstmal.
Nee, ich wollte nur sagen, dass man sagen kann, dass die beiden quasi den Wahlkampf und die Medienkultur verändert haben, also den Blick auf die Politik verändert haben. Aber ich weiß nicht, ob du noch eine Theorie hast, bevor ich quasi zum Abschluss komme.
Tatsächlich, also eine, aber die im Prinzip doppelt die sich jetzt, aber es gab ein Buch zum 30. Todestag von Barschel. Also das war jetzt, wann war denn das? Warte mal, 30. Todestag, 3 Jahre, jetzt ist der 38. Ja, vor 8 Jahren ungefähr, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Da gab es ein Buch, das heißt Im Spinnennetz der Geheimdienste. Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet? Die Autoren sind ein Kieler Journalist und ein amerikanischer Politologe. Und sie bringen da Barschels Fall mit dem Tod von Olof Palme, also einem früheren schwedischen Ministerpräsidenten, und dem Ex-CIA-Chef, also William Colby, in Zusammenhang und sagen, Zitat, heute ist klar, Uwe Barschel hatte Kontakt zum US-Geheimdienst. Also, das würde nur die Theorie verstärken, dass die CIA was damit zu tun hat, dass sie Angst vor irgendwelchen Enthüllungen hatten. Am Ende, ey, wirklich, muss ich auch nochmal sagen, ich finde das ja auch immer super faszinierend und könnte mich da jetzt Stunden über Stunden in irgendwelche Löcher reingraben und mir das alles durchlesen. Man muss natürlich aufpassen, weil am Ende sind das klassische Verschwörungstheorien, ne? Was jetzt am Ende stimmt und was nicht, wissen wir nicht. Nichtsdestotrotz, meine persönliche Meinung, ich glaube auch, dass da irgendwelche Machenschaften im Spiel waren und irgendeine, sag ich mal, höhere Gewalt da ganz kräftig mitgemischt hat.
Ja, also ein ehemaliger Ermittler sprach ja auch von einem professionellen Mord, der wie ein Selbstmord aussehen sollte. Also safe. Also ich glaube nicht, dass der Mann sich umgebracht hat. Ich glaube, der wurde umgebracht. Und bis heute lässt uns dieser Fall nicht los, weil du irgendwie keinen richtigen Täter hast, kein richtiges Motiv, nur irgendwie Spuren, Widersprüche, Schweigen. Aber dieser Fall hat auch einfach, muss man sagen, Deutschland verändert. Mhm. Man muss, ne, es gibt ja den Wahlkampf, die Medienkultur hat sich verändert und die Öffentlichkeit hat natürlich ein größeres Misstrauen gegenüber Kampagnenmethoden entwickelt, gegenüber politischen Strategien. Man schaut genauer hin bei Hinterzimmeraktionen. Und der Fall Barschel wurde zum Lehrstück. Es wird nämlich seitdem einfach genauer hingesehen. Und der Begriff Barschelei wurde ja auch nach dem Tod von Uwe Barschel zu einem festen Ausdruck im deutschen Sprachgebrauch, besonders in der politischen Kultur. Das Wort Barschel oder der Begriff Barschelei bezeichnet das bewusste Täuschen, Vertuschen oder Manipulieren in der Politik, die Nutzung schmutziger Methoden, um Gegner zu schwächen oder die eigene Macht zu sichern oder allgemein moralisch fragwürdiges Verhalten von Politikern zu bezeichnen, das nach außen hin mit einem in Anführungsstrichen Ehrenwort kaschiert wird. Finde ich sehr, sehr spannend, dass quasi das der erste große Politikskandal, Politkrimi in Deutschland war und dass jetzt einfach Barschelei ein Synonym geworden ist für den Versuch, mit einem Lächeln und einem Ehrenwort ein ganzes Lügengebäude aufrecht zu erhalten. Und mir fallen jetzt auch ein paar Politiker ein in der aktuellen Zeit, die sich vielleicht auch der Barschelei schuldig machen. Am Ende bleibt natürlich die Frage, was lernen wir aus Barschels Geschichte? Und sehr wahrscheinlich lernen wir daraus, oder was ich daraus gelernt habe, ist, dass Macht nie sauber ist und dass dort, wo Politik, Geheimdienste und persönliche Eitelkeiten aufeinander oder ineinander greifen, Wahrheit eher zu einer Verhandlungsmasse wird. Ich habe immer das Gefühl, dass die supermächtigen, superelitären die Wahrheit so gestalten, wie es für sie am besten ist. Und das meine ich mit halt, Wahrheit zur Verhandlungsmasse wird. Ne? Sie gestalten die Wahrheit, sie sagen, was es war und was es nicht war. Barschels Tod war am Ende, finde ich, nicht nur das Ende eines Mannes. Es war ein Riss im System. Und zwar ein System, das auf Loyalität und Schweigen aufgebaut war. Und es hat wirklich Deutschland gezeigt oder der Öffentlichkeit gezeigt, was eigentlich so abgeht. Im Dunkeln, hinter verschlossenen Türen. Und genau das macht diesen Fall einfach auch so beunruhigend. Ich finde, er erinnert uns daran, dass wir oft nur die Spitze des Eisbergs sehen und dass das, was darunter liegt, manchmal viel gefährlicher ist, als wir eigentlich glauben wollen. Und ich muss gerade an dieses Bild denken, wenn zum Beispiel Donald Trump einlädt für sich ins Weiße Haus, ne? Und die dann einfach dann da so in dem Oval Office sitzen und ein Gespräch führen, wo du ja offensichtlich merkst, dass es da schon Hintergespräche gegeben hat. Das ist ja nicht das richtige Gespräch. Ja? Das richtige Gespräch findet ja hinter verschlossenen Türen statt oder am Telefon. Und was die da sagen, und das ist ja der Shit, sage ich jetzt mal, und da wird ja Politik gemacht. Und das werden wir einfach nie erfahren. Und das finde ich hoch, hoch, hoch spannend. Und ich finde es sehr frustrierend eigentlich, dass wir immer nur eine, ja, die Spitze des Eisbergs sehen, gefühlt ein Schauspiel vorgesetzt bekommen von den Politikern. Eine eingeübte Rede, eine perfekt geschriebene Rede von professionellen Menschen. Und ich fühle mich oft dadurch auch manipuliert, bin ich ganz ehrlich. Weil so richtig erfahren, was wirklich abgeht, tun wir nicht. Werden wir auch nie. Wir werden nie erfahren, was da eigentlich hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Außer jemand packt aus, aber das ist natürlich scheinbar lebensgefährlich.
Zumindest war es das, ob es heute noch so obwohl wahrscheinlich auch.
Doch, glaube ich schon. Ja, ich glaube, da hat sich gar nichts geändert.
Es ist schlimm. Also ich finde, und ehrlicherweise, also ich meine, über die heutige Politik und was gerade in Deutschland auch abgeht, müssen wir ja gar nicht reden, dass einen das frustriert und irgendwie fassungslos macht. Aber dass das auch schon früher so dieses Korrupte dahinter und diese Mauschelei oder wie man dann sagen kann, Barschelei, ja, das erschreckt einen immer wieder, ne? Weil am Ende hat, oder zumindest habe ich das immer, diese naive Hoffnung, Politiker wollen eigentlich nur unser Bestes und deswegen kandidieren die für einzelne Positionen und um irgendwie fürs Land zu kämpfen und für die Leute das Beste rauszuholen. Und am Ende sind da so viele Egos unterwegs, die einfach nur irgendwie Macht haben wollen. Das ist ganz traurig.
Ja, ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch und zwar war das mit einer sehr, sehr erfolgreichen Dame, CEO von einem Rüstungsunternehmen. Die ist aber nicht mehr von diesem Rüstungsunternehmen, der CEO. Und die wurde gefragt, ob war so nach dem Motto, warum willst du eigentlich nicht die nächste Verteidigungsministerin werden? Warum gehst du nicht in die Politik? Und sie sagte nur, ich bin doch nicht blöd. Ich tue mir das doch nicht an mit den ganzen Narzissten. Ich verdiene dort weniger Geld, werde von der Öffentlichkeit beobachtet und habe nur Stress. Dann gehe ich lieber in mein Unternehmen. Und das glaube ich halt auch oft. Du musst ein ganz spezieller Typ sein, um das auszuhalten, um das machen zu wollen. Und ich glaube, sehr viele sehr smarte Menschen geben sich das gar nicht. Die gehen gar nicht erst in die Politik. Die sind in irgendwelchen Unternehmen und verdienen da ihr Geld und haben quasi jetzt in Anführungsstriche Ruhe und wollen das nicht so in dieser Öffentlichkeit. Und um das auszuhalten und das machen zu wollen, um so mächtig werden zu wollen, Ja, ich glaube, da wiederhole ich mich, da geht man nicht über, ich wollte jetzt nicht sagen, geht man nicht über Leichen, aber man geht gewisse Risiken ein und man macht einiges, glaube ich, um sich dann selber zu verwirklichen, um halt an der Macht zu bleiben oder um Macht zu bekommen.
Mich würde tatsächlich jetzt mal interessieren, wie ihr, also das war jetzt ein sehr untypischer Fall für uns eigentlich, ne? So ein älterer, wahrscheinlich vor der Zeit auch mancher von euch da draußen und sehr politisch. Also hat euch das gefallen? Fandet ihr das gut? Spannend? Wollt ihr mehr solcher Fälle haben? Lieber wieder die gewohnten Sachen? Haut uns das gerne mal raus. Ich finde das immer irgendwie, also mir hat es total viel Freude gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde es auch, ich find's, mir liegt Politik nicht immer so, bin ich auch ganz ehrlich. Ich bin nicht so die Politikmaus. Ich muss mich da mal sehr reindenken, aber ich finde es wahnsinnig interessant und sehr, sehr spannend. Also sagt uns gerne Bescheid. Wenn wir ab und zu mal mehr solche Themen einstreuen sollen, dann machen wir das natürlich. Genau. Sehr, sehr gerne.
So. Und jetzt würde ich sagen, habt einen schönen Tag, Abend, wie auch immer.
Jo.
Wir freuen uns.
Bis nächste Woche. Jo, ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.